Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins Weinland Sachsen auf eine Tour rund um Radebeul und Meißen. Wir laufen auf dem sächsischen Weinwanderweg. Freuen Sie sich unter anderem auf kleine Schlösser im Weinberg, auf edle Tropfen, die es nur in diesem Freistaat gibt. Ein Winzer führt uns auf Steillagen mit einer Aussicht, die durchaus mit Rhein und Mosel konkurrieren kann. Kultur und Genuss in der Region Dresden-Elbland. Dazu sächsische Gemütlichkeit und diese Menschen der Radioreise.
Ich bin die Beate Debonitz, würde Ihnen gerne einiges zur Stadt Meißen erzählen.
Hier ist Thomas Teuber, der Hobbywinzer aus Radebeul aus Sachsen.
Mein Name ist Anna Freunig, ich bin eine der ehemaligen sächsischen Weinhoheiten.
Herzlich willkommen in der Winzergenossenschaft Weinerlebnis. Mein Name ist Jana Nio.
Und wir haben diesmal sogar einen echten Prinzen am Radioreisemikrofon.
Mein Name ist Georg Prinz zur Lippe. Ich freue mich riesig, Sie heute hier mit dem Alex begrüßen zu dürfen zu den Radioreisen mit Alex aus dem schönen Sachsenland.
Durch das schöne Sachsenland, heute zu Fuß auf dem sonnenverwöhnten Teil des Elbtals. Bis gleich und viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Sonnenverwöhnte Steilhänge, warme Sandsteinmauern, Weinberge über dem Fluss. Ja, das gibt es nicht nur irgendwo am Duero in Portugal oder an der Mosel, das gibt es auch hier im schönen Freistaat Sachsen. Denn hier schlängelt sich auf einer Länge von 90 Kilometern der sächsische Weinwanderweg durch das Elbtal von Pirna über Dresden und Meißen bis nach Diesbach-Soestitz. 90 Kilometer ist eine vergleichsweise überschaubare Strecke, schließlich ist das Elbland eines der kleinsten Weinbaugebiete Deutschlands, aber an 10 Stationen dieses Weinweges erzählen Winzer und Weinbotschafter über diesen Rebensaft aus Sachsen, also man sollte sich etwas Zeit mitnehmen beim Wandern. Wir werden uns auch Zeit nehmen beim Wandern heute, denn einer der Winzer, der begleitet uns auf dieser Wanderung, Thomas Teubert, betreibt den beliebten Weinkeller am Goldenen Wagen und er ist Gästeführer hier in diesem schönen Teil Sachsens.
Wir beginnen heute unsere kleine sächsische Weinwanderung hier im Herzen von der Sächsischen Weinstraße am Hotel Sorgenfrei. Es ist ein ehemaliges Weingut, ein ganz altes Gebäude in diesem einmaligen Barockzopf. Eine Orangerie ist mit dran.
Sie haben mir ja zur Begrüßung ein Glas Sacsecco eingegossen.
Genau, Sacsecco mit X geschrieben, wundert sich der Ausländer immer. Ich denke, ihr Sachsen schreibt euch mit CHS, aber SAX, das ist so ein kleiner Hinweis auf den Ursprung des Namens Sachsen. Der geht nämlich zurück auf dieses alte Hieb- und Kurzschwert, was vor 2000 Jahren in ganz Europa verbreitet war. Und wir sind wahrscheinlich die gewesen, vermute ich jetzt mal, die da am wildesten mit dem Schwert über dem Kopf rumgefuchtelt haben. Und dann hieß es, oh, die Verrückten mit der Sachs kommen schon wieder. Und später hat man einfach nur noch gerufen, Deckung. Die Sachsen kommen. Und so ist der Name Sachsen entstanden. Und Sacsecco ist ja ein Secco, ein Perlwein. So ein bisschen die Antwort der sächsischen Winzer auf das italienische Kultgetränk Prosecco. Wir sagen eben Sacsecco dazu. Scheurebe übrigens und Grauburgunder, die beiden Rebsorten miteinander vermählt. Ein schönes, leichtes Getränk so zur Begrüßung, würde ich mal sagen.
Man kann konkurrieren mit der Region Prosecco.
Nur dann zum Wohl, ne? Sie haben ja vielleicht schon gesehen, dass wir also an vielen, vielen schönen Villen vorbeikommen. Hier vor uns zum Beispiel das Albertschlösschen. Das geht immer so auf den alten Adel von Sachsen zurück, die also in Dresden, sag ich mal, gearbeitet, gelebt haben und dann in Radebeul sich dann fürs Alter niederlassen wollten oder ihre Sommerresidenzen hatten, um zum Feste feiern, um sich richtig gut gehen zu lassen. Und da ist Radebeul, sag ich mal, ein ganz besonderer Ort. Wir sagen ja auch nie umsonst Nizza des Nordens dazu, weil, und das ist also jetzt wirklich bewiesen. Wir haben eine höhere Jahresdurchschnittstemperatur, wir haben mehr Sonnenstunden und weniger Niederschläge als die umliegenden Gebiete. Ja, und damit ragen wir wie so, ich sage mal gerne, wie so ein Leuchtturm des guten Wetters raus. Und das ist natürlich ideal für Urlauber, für Pensionäre, wer sich hier fürs Alter niederlassen will. Einfach mal eine feine Ecke. Und man sieht es an diesen vielen, vielen alten, wunderschönen Villen. Ja, es ist schon was Besonderes hier. Nie umsonst sagen manche auch Goldstadtviertel dazu.
Ich bin ganz begeistert, weil es schmiegt sich so ein in diesen Weinberg, diese Villa hier, frisch saniert in gelben Farben.
Geht es schon weiter mit den herrlichen Gebäuden. Das ist das ehemalige Pilz-Sanatorium. Friedrich Pilz war ja so ein bisschen so einer der Gründer mit der modernen Wellness-Philosophie, wie auch Facher Kneipp. Er hat also seine Patienten auf dem Balkon nächtigen lassen, weil er gesagt hat, Licht, Luft, Sonne, Wasser, das sind die besten Dinge, die einen Menschen gesund machen. Und wenn wir ein kleines bisschen nach rechts schauen, da sehen Sie diese Bruchsteinmauern. diese vielen, vielen Terrassen. Das ist mit ein Grund für diese gute Weinqualität, die wir haben, weil diese Mauern nehmen den ganzen Tag die Sonnenenergie auf, speichern es wie so ein Kachelofen und strahlen es dann nachts wieder zurück. Und damit haben wir ein Mikroklima, was für den Weinbau also sehr, sehr gut ist. Außerdem bekommt der Wein warme Füße und die Kälte rutscht diese Hänge hier runter. Und wir haben also hier oben an diesen Steillagen so gut wie nie Frostschäden.
Im Hochsommer sehr warm, wenn man in so einem Weinberg drin ist, also, wenn es reflektiert. Ja.
Das merken sie auch die Liebespärchen, die gehen dann so gerne abends, wenn es dann so ein bisschen dunkel wird, an die Mauern. Überall ist schon ein bisschen kühl und die Mauern strahlen noch eine Wärme aus. Das ist also wirklich sehr romantisch, wenn man dann hier oben ist.
Sahen diese Weingüter eigentlich zu DDR-Zeiten aus?
Wir hatten ja eigentlich nur das Staatsweingut, sag ich mal, Waggerbord und die Winzergenossenschaft Meißen. Und die Winzergenossenschaft Meißen bestand zu DDR-Zeiten aus 3600 Hobbywinzern. Und die haben natürlich alle ihren Weinberg gepflegt und gehegt, weil, wenn wir mal ehrlich sind, Meißner Wein war schon ein bisschen wie Westgeld. Zumindest als Tauschobjekt bei den Handwerkern sehr beliebt. Und damit hat sich also jeder große Mühe gegeben, hier so optimal herauszuholen.
Die Qualität früher DDR-Zeiten, kann man die vergleichen mit heute?
Also ich sage mal so, es gab auch sehr, sehr gute Weine auf jeden Fall. Es gab auch weniger gute Weine. War ein kleines bisschen das Problem, dass man zu DDR-Zeiten natürlich mehr auf Menge gegangen ist. Und heute sagt man, Ertragsreduzierung, schonend anschneiden, das bringt einfach bessere Qualitäten. Wenn der Rebstock überlastet ist, die Wurzeln das nicht schaffen, die Mineralität aus dem Boden rauszuholen oder die Blätter zu wenig Zucker bilden können, dann hat der Wein keine Öchsel, dann schmeckt er auf Deutsch gesagt sauer.
Heute genießen diese Weine aus Sachsen einen sehr guten Ruf. Wir haben auf dieser Tour einige Weinproben vor uns, aber keine Angst, ich bin ziemlich trinkfest. Ein Ergebnis eines jahrelangen Trainings für diese Sendung. In Sachsen, wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen, heißt es. Heute sind wir in Sachsen, wo die guten Reben wachsen, zwischen Pirna und Diesbach-Seußlitz. Willkommen auf dem Weinwanderweg hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Weinbau in Sachsen ist keine Entwicklung, die erst nach der Wende begann. Schon seit rund 900 Jahren wird an der Elbe Wein angebaut. Doch erst nach der Wende wurde dieser Weinbau in Sachsen wieder rekultiviert, kann man sagen. Von den einst etwa 6000 Hektar werden heute wieder rund 500 bewirtschaftet. Zwar ist Sachsen eines der kleinsten der 13 deutschen Weinanbaugebiete, aber mit rund 60 Rebsorten doch eines der facettenreichsten. Ein paar dieser guten Tropfen hat Thomas Teubner in seinen Wanderrucksack eingepackt. Nach einem kurzen Aufstieg gab es die nächste Verkostung.
Das nächste, was ich rausgesucht habe, ist ein Goldriesling. Kennen Sie Goldriesling?
Ich kenne nur Riesling und...
Riesling kennt jeder, genau. Goldriesling kennt kaum einer und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, dass wir mit 500 Hektar ein sehr kleines Weinanbaugebiet sind und kaum eine Rolle spielen. Wenn es aber jetzt um den Goldriesling geht, da sind wir weltweit die größten Anbieter. Und weltweit die größten kann ich jetzt deshalb so im Brust und der Überzeugung sagen, weil wir weltweit die einzigen sind. Sachsen ist das einzige Weinanbaugebiet, was in nennenswerter Größenordnung Goldriesling herstellt. Den finden Sie auch mal ein bisschen an der Pfalz und ein bisschen an der Mosel, aber das sind Ausnahmen, da wird mal ein bisschen rumexperimentiert. Für uns ist es eine ganz wichtige Nummer, für die anderen eher so, ja, Federweiser oder mal probieren, ob es was wird. Warum gerade Sachsen? Was
ja, warum? Liegt es jetzt hier an dem Boden? Wobei, diesen Boden gibt es ja auch in anderen Regionen.
Was unterscheidet uns Sachsen von den anderen, abgesehen vom angenehmen Klang der Sprache?
Das ist sowieso der netten Mentalität, dem offenherzigen.
Das ist die nördliche Lage. Ja. Also von den 13 Weinanbaugebieten sind wir das nordöstlichste, so ungefähr mit Saale-Unstrut auf einer Höhe. Die einen sagen, die Saale-Unstruter sind nördlicher, die Sachsen sagen natürlich, wir sind nördlicher. Wir verweisen gerne auf Jessen und Schlieben im Elstertal. Das ist so 140 Kilometer Richtung Berlin. Kleine Enklave außerhalb von Sachsen. Aber früher war es mal ein königlicher Weinberg. Und deswegen gehört er weinrechtlich wieder zu Sachsen. Und das schiebt uns natürlich wieder ein bisschen in den Norden.
Deswegen sind Sie nördlicher als Freiburg an der Unstrut.
Na genau. Der Goldriesling ist eine Rebsorte, die hat eine wunderbare Eigenschaft. Und zwar hilft die uns über die Eisheiligen, über die Spätfröste. Sachsen ist also ein Weinanbaugebiet, was sehr spätfrostgefährdet ist. Und da haben Sie die Möglichkeit, wie man das bei Waggerbord sehen kann, dass man Feuertöpfe anzündet, früh um 3, um dort so 1-2 Grad die Temperatur anzuheben, dass also die kleinen Knospen, die gerade so aufgehen, dass die nie erfrieren. So, und nun gibt es natürlich auch viele Winzer, die sagen, ich bleibe früh um 3, aber lieber im Bett. Und wie im Rheingau so ein Hubschrauber hier über die Einfamilienhäuser früh um 3 fliegen lassen, damit er die Kälte rausdrückt mit seinen Rotorblättern, das können wir also auch schlecht machen. Ja, und dann gibt es eben die schöne Lösung, ich pflanze Goldriesling. Goldriesling hängt so 10, 12 Tage, manchmal 14 Tage im Austrieb hinterher. Das heißt also, wenn die Spätfröste durch sind, dann kommt der Goldriesling. Es ist unsere sächsische Frostversicherung. Probieren Sie mal, es ist ein leichter Wein.
Da schmeckt er wie Banane.
Hat auch ein bisschen Banane im Geschmack. Ja, ne? Und wenn Sie ihn auf der Zunge haben, was würden Sie denn jetzt sagen? Ist er trocken, ist er halbtrocken, ist er staubtrocken?
Ich würde sagen mild.
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 Sehr
also,
gut.
Weil er kratzt nicht.
Ich bin begeistert, weil die meisten meiner Gäste sagen dann immer, naja, also staubtrocken ist auf gar keinen Fall. Ich würde eher so sagen trocken. Und dann kommen noch ein paar um die Ecke, die rufen dann vorwitzig, nee, der ist eher halbtrocken. Und dann sage ich, naja, vom Geschmack haben Sie recht, aber wir einigen uns jetzt mal lieber auf mild, so wie Sie es genau gesagt haben, weil er ist nämlich vom Restzuckergewert fast bei null. Er ist durchgegoren, aber er schmeckt sehr mild, weil ihm fehlt, und das ist jetzt der große Unterschied zum richtigen Riesling, ihm fehlt die Säure. Wir haben von hier oben jetzt aus mal eine fantastische Sicht über die gesamte sächsische Weinstraße. Hinten guckt das Elbsandsteingebirge raus, dann sehen wir so ein bisschen die Ausläufer von Pirna. In Pirna geht die sächsische Weinstraße los, schlängelt sich dann so 55,5 Kilometer elbabwärts bis Diesbach-Seuslitz. Das ist so ein kleiner Ort hinter Meißen dann. Und an dieser Weinstraße haben wir heute über 30 Weingüter, die also alle sich hier an die Elbhänge schmiegen und hier ihren Wein herstellen.
Es wird ja empfohlen, diesen Weg in 8 Etappen zu wandern. Würden Sie das auch so sehen?
Auf jeden Fall, weil wir kommen ja auf diesen sächsischen Weinwanderweg an vielen Weingütern vorbei. Und das muss man einfach mal gekostet haben. Das Interessante ist ja, dass wir in Sachsen ja in der Lage sind, diese kleinen Mengen, die wir haben, auch noch mal lagengerecht auszubauen. Das, was wir hier in Sachsen auf 36 Weingüter aufteilen, das kann Rheinhessen mit einem Weingut bewirtschaften. Natürlich ist dann eben die Vielfalt nie so groß. Diese Handschriften der einzelnen Weingüter, der einzelnen Winzer, das ist was Besonderes.
In Maßen tut der Alkohol den allermeisten Leuten wohl. Doch wer sein Seifchen übertreibt, nicht ohne Besen falschen bleibt.
Ja, diesen Hinweis für die gesunde Lebensführung möchte ich unbedingt erwähnt haben, da wir ja eine Familiensendung sind, also für alle. Und deswegen gibt's vor der nächsten Verkostung jetzt ein paar Wanderschritte zum Ausnüchtern. Aus dem Weinland Sachsen meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich bin unterwegs zwischen Pirna und Diesbach-Seuslitz, rund um die wohlklingenden Städte Radebeul und Meißen. Dieser Weg kann ganz bequem in 6 bis 8 Etappen gewandert werden. Bei Pirna rücken die ersten Rebstöcke in den Blick, dann geht's weiter nach Pillnitz und zu den Lagen unterhalb der Elbschlösser, und hinter Dresden folgen dann die steilen, heute von uns bewanderten Weinhänge von Radebeul. Man braucht sich nicht einzulesen in diese Thematik, denn der Audioguide entlang des Weges taucht in den Kosmos des sächsischen Weines ein. Winzer und Gastronomen, die sprechen dabei selbst, so wie bei uns hier auch in der Radioreise, mit lauter Anekdoten, der Winzer Thomas Teubert.
Jetzt haben wir hier einen Punkt erreicht, wo wir auf was ganz Besonderes schauen. Da gibt es so ein komisches, gewundenes, geschwungenes Gebilde obendrauf. Und wenn wir ganz genau hingucken, dann sieht es ein bisschen aus wie eine Schnecke. Und es ist auch eine sogenannte steinerne Schnecke. Gehört heute zum Weingut Drei Herren. Und diese steinerne Schnecke ist einmalig. Man findet das also nirgendwo nochmal. Irgendwo im Süden, in Marokko, soll es wohl sowas geben. Und wie jetzt das aber von Marokko hier nach Sachsen gekommen ist, ob das über die Kurfürsten, über irgendein Minister vom August gewesen ist oder so, da gibt es noch viel zu forschen darüber. Wenn man beim Weingut Drei Herren sagt, ich möchte jetzt eine Weinverkostung und eine Familienfeier, einen runden Geburtstag buchen, dann empfehlen die natürlich gerne oben diese steinerne Schnecke, weil sie haben eine Aussicht über das gesamte Elbtal, das ist einmalig. Ne? Und dann dort drinnen sitzt man am Kamin, da oben ist wie so ein kleiner Schornstein gemacht. Da kann man also auch in der Übergangszeit sich ein kleines Feuerchen anmachen. Sehr romantisch, sehr idyllisch, und es ist ein einmaliges Erlebnis. Wir stehen jetzt hier vor dem Weingut Drei Herren. Ist natürlich ein bisschen ein eigenartiger Name, Drei Herren, aber es ist wirklich so gewesen, dass sich also drei Weinliebhaber mal gefunden haben vor vielen, vielen Jahren und haben gesagt, eigentlich müssten wir doch ein eigenes Weingut aufmachen. Und da kam dann der Herr Professor Beck, das ist also noch der heutige Besitzer von diesem Weingut, und hat gesagt, gut, das machen wir, und haben also hier dieses wunderschöne Gebäude wieder hergerichtet. Und wenn wir uns mal dieses Logo anschauen von den Drei Herren, dann finden wir diese Schnecke wieder.
Wir haben gerade mal reingeschaut in das Weingut. drei Herren auch Gemälde, hat was von Kunsthaus.
Genau, der Herr Professor Beck ist ja nie umsonst Kunstprofessor an der Kunsthochschule gewesen, hat also eine sehr gute Beziehung zu Kunstwerken. Und wenn Sie hier mal eine Weinverkostung machen, oben im ersten Stock ist wie so eine kleine Galerie, sind also ganz tolle Sachen ausgestellt. Die Verbindung Wein und Kunst findet sich auch im Weinberg wieder. Da gibt es also verschiedene Skulpturen, da gibt es Figuren. Und dann kann man drüber rätseln, was meint er, was will uns der Künstler damit sagen? Und glauben Sie mir, wenn Sie ein Gläschen Wein getrunken haben, Ihnen fallen die dollsten Sachen ein. Hat der Künstler nie dran gedacht, aber es ist immer wieder lustig, ist interessant. Und das ist ja eigentlich auch das Anliegen von Kunst, dass sich der Mensch mit Kunst auseinandersetzt.
Das ist ja der Begriff des Verflüssigens der Gedanken. Ne?
Genau, genau.
Solange man nicht mit Weinfarben malt, so wie das Udo Lindenberg in Hamburg mit seinen Likorelle ist tot.
Ja. Ja, also wir haben ja auch allerhand abstrakte Kunstwerke und da ist es dann immer sehr lustig und spannend, was so die Gäste dann mit steigendem Weinkonsum dann da drinnen in den Kunstwerken erkennen.
Drum will der Mensch ne Flächen kippen, dann muss er schäme Söhle nippen, da merkt der Sparer bloß alleine, wenn plötzlich wackelig werde Tinte.
Jetzt sind wir also hier an einer wunderschönen Weinbergslage unterhalb vom Spitzhaus angekommen, gehört zum Goldenen Wagen und wird bewirtschaftet von dem Weingut Karl Friedrich Aust. Der Herr Aust hat hier Kerner angebaut. Und da wundert sich so der ein oder andere Spaziergänger, Mensch, hier hängen so komische braune Plasteteilchen, so daumengroß an den Stöcken. Was könnte das denn sein? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben im Wein Gott sei Dank relativ wenig mit tierischen Schädlingen zu kämpfen. Unser Hauptproblem sind eigentlich die Pilzkrankheiten, die wir haben. Aber den ein oder anderen Schädling gibt's doch. Und ein ganz gemeiner Schädling, das ist der Traubenwickler. Und eigentlich wollen wir ja alle so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel oder Gifte im Weinberg einsetzen. Und jetzt kommen diese kleinen braunen Teilchen ins Spiel. Die versenden nämlich einen Duftstoff. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Der liebestolle männliche Traubenwickler kommt an, sucht sein Weibchen, was er begann möchte. Aber dieser Duftstoff von diesem braunen Plasteteilchen ist stärker. Und anstatt, dass er sein Weibchen findet, landet er auf dem, nützt ihm natürlich nie viel, aber das Weibchen wird nie begattet, es fällt also die Population aus und damit stirbt, wenn das also gründlich immer wieder passiert, stirbt die ganze Traubenwickler-Geschichte aus.
Die nächste Weinprobe.
Habe ja versprochen, ein bisschen was Besonderes rausgesucht für heute. Probieren Sie mal, kosten Sie mal, riechen Sie mal. Hier haben wir also gerade von der Nase her einen ganzen exotischen Fruchtkorb vor uns. Und eine Frucht kommt ganz besonders in die Nase gekrabbelt. Erkennen Sie es? Es ist die Ananas. Nur sagt man, Wein und Ananas, wie geht denn das zustande? Ja, es gibt also mittlerweile sogenannte Piwi-Sorten. Piwi ist ein Name, ist eine Abkürzung für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Das heißt, sie brauchen dort von Haus aus bedeutend weniger Spritzmittel einsetzen als bei den alten klassischen. Und diese bringen zum Teil eben sehr exotische Duftaromen. Wir haben hier Solaris, Sauvignon Gris und Johanniter. Diese drei Rebsorten miteinander vermählt zu einem ganz tollen Wein und der heißt Piwi on Tour. Wenn Sie mal eine Weinbergswanderung machen, Sie sind on Tour mit vielen Gästen unterwegs, ja, dann passt da am besten auch ein Wein on Tour dazu. Ne? Und die wunderbare Idee hat das Weingut Jan Ulrich aus Diesburg-Seuslitz gehabt.
Jan Ulrich, nichts mit dem bekannten Fahrrad.
Nein, nein.
Der war auch gedopt etwas, aber halt schon stärker.
Es gibt ja den Spruch, es gibt zwei Unterschiede. Der erste ist, er wird nur mit einem L geschrieben und der zweite ist, der Inhalt der Flasche ist garantiert sauber.
Thomas Teubert, einfach köstlich, mit ihm zu wandern, köstlich im doppelten Sinne. Thomas muss zwischendurch mal zurück in seinen Weinkeller, da wartet viel Arbeit auf ihn, deswegen schauen wir derweil bei anderen Winzern vorbei. Die Radioreise aus meiner sächsischen Heimat, Alexander Tauscher, grüßt ganz herzlich vom Weinwanderweg entlang der Elbe. Seit fast 100 Jahren vereint die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen viele Menschen, die mit Leidenschaft Rebensaft aus ihren Trauben produzieren lassen. All die vielen kleinen und wenigen großen Winzer erhalten somit entlang der Sächsischen Weinstraße diese wunderbare Kulturlandschaft. Und all dies ist konzentriert an einem Ort sichtbar, nämlich in der Weinerlebniswelt der Winzer in Meißen. Auf einem Hügel oberhalb der Stadt mit perfektem Ausblick auf die Albrechtsburg, da befindet sich diese Erlebniswelt. Jana Niehoff steigt mit uns zunächst in den Weinkeller ab.
Wir sind also eine Genossenschaft mit über 1000 Mitgliedern und das Spannende bei uns ist, dass wir sowohl Haupterwerbswinzer haben, die also wirklich von dem Weinertrag leben müssen, aber der Hauptanteil bei uns sind ganz viele Winzer, die das aus Hobby und Liebe zum Wein machen und die dann eben auch zum Beispiel mit einem kleinen Almischen zu uns zur Annahme kommen und ihren Wein herbringen und verarbeiten lassen. Hier in unserem Benno-Keller, wo wir jetzt stehen, das ist der älteste und historischste Teil unserer Genossenschaft gegenüber. Und Bischof Benno, der ja als der Begründer des Weinbaus gilt und auch der einzig Heilige hier in Sachsen, starten unsere Weinführung, wo wir Sie auf eine kleine Zeitreise durch unsere Weinkeller einladen.
Ich kann ja bei Ihnen alle Weine testen, also alle Weine des Sächsischen Elbwanderweges.
Es ist also bei uns auch diese Besonderheit, dass wir nicht nur Weine hier aus Meißen haben, sondern unsere Weine entlang der Sächsischen Weinstraße tatsächlich entstehen. Das heißt, wir haben also zum Beispiel einen Müller-Thurgau-Bereich Meißen, wir haben auch einen Müller-Thurgau-Weinböhler-Gellertberg oder auch einen vom Pillnitz-Königlichen Weinberg. Das ist also eine ganz breite Spanne, wo man auch mal schmecken kann, wie die Böden unterschiedlich sind, auf denen der Wein wächst. Wenn man davon ausgeht, dass wir ungefähr 22 Rebsorten in der Annahme haben und am Ende ungefähr 50 verschiedene Sorten auf der Flasche haben, ist das schon eine ganz schöne Menge, finde ich.
Sie existieren ja schon seit Ende der 30er Jahre, voriges Jahrhundert, haben also auch die DDR miterlebt. Wie war das zu DDR-Zeiten? War das eine ganz freie Genossenschaft?
Ich weiß also, dass der sächsische Wein ein anerkanntes Zahlungsmittel war, wie man so schön sagt. Wenn man also einen Onkel hat, der Meißner Wein hat, den soll man schön lieb zu ihm sein, sonst trinkt er den Wein alleine. Ne?
Wenn man bei Ihnen reinkommt, sieht man ja die Aufstellung, vor allem auch die vielen Sekte von hier.
Wir produzieren aus unseren Weintrauben nicht nur Wein, sondern auch Sekte, zum Beispiel Traminer-Sekt, Scheurebe-Sekt, immer was ganz Besonderes zu nennen, Morium Muskatsekt, wo man also auch wirklich dieses wunderbare Bouquet, was diese Weine haben, am Ende auch im Sekt wieder hat. Außerdem haben wir auch noch verschiedene Brände, die wir machen, also Tresterbrand vom Traminer oder ein Spätburgunderlikör fällt mir noch ein. Wir haben aber auch an unsere kleinen Gäste gedacht und haben also rebsortenreine Traubensäfte, sprich ein Weißburgundersaft oder ein Scheurebesaft, wo man auch da schon mal wieder das Bouquet der Traube schmeckt. Man muss auch mal an die Kinder denken, an die Kleinen. Ne, das sind ja quasi die Weintrinker von morgen und da kann man gut damit einsteigen.
Ne? Auch langsam heranführen irgendwie.
Genau. Ne, man muss ja irgendwo die Liebe zum Wein wecken und ich denke, mit so einem Traubensaft funktioniert das ganz gut. Wir sind jetzt in unserem Archivkeller angekommen. Hier lagern die alten Schätzchen, unsere Kellermeisterin, natürlich hinter Glas und abgeschlossen. Da hat also nur sie den Schlüssel. Und wir probieren dort auch regelmäßig mal Weine draus, haben also so eine Vintage-Weinprobe, wo wir also uns zum Beispiel in Müller-Thurgau von 1985 raussuchen und dazu das Pendant aus dem aktuellen Jahrgang.
Was ist der älteste Wein? Gibt es hier noch welchen aus den Gründungsjahren der Genossenschaft, also aus 38?
Na, aber so bis in die 70er Jahre geht es auf jeden Fall zurück. Man soll sie trinken, das ist wie mit dem Meißner Porzellan. Die Manufakturisten sagen ja auch, es nützt eigentlich die Tasse im Schrank, man sollte sie jeden Tag benutzen. Es ist ja auch eine schöne Sache und trägt ja auch zum Wohlbefinden bei.
Ist ja auch Blutdruck senken, zumindest Rotwein heißt es.
Ja, wir finden für alles eine Lösung.
In Maßen tut der Alkohol den allermeisten Menschen wohl. Doch wer sein Säufchen übertreibt, nicht ohne böse Folgen bleibt.
Jetzt quasi aus dem Weinkeller, aus dem Weinarchiv in einen tollen Raum gekommen mit Blick auf die Albrechtsburg, auf ganz Meißen. Schöner geht's kaum. Ne?
Der Blick finden Sie in Meißen hier eigentlich gar nicht, weil man zum Dom in Albrechtsburg rüberschaut und das ist auch für uns, die wir fast jeden Tag hier sind, auch immer wieder ein Schauspiel. Den Raum kann man mieten für Familienfeiern, für Weinproben, Hochzeiten, was man alles so feiern kann, Tagungen.
Wir probieren mal einen Wein, den wir in dieser Radioreise noch nicht probiert hatten, einen Schülerwein. Der hat auch eine Bewandtnis, kommt von Schüler hier in Sachsen.
Also wir haben ja hier in Meißen auch unser hochintelligenten Gymnasium und das gibt es ja auch schon sehr lange hier und da rankt sich also die Geschichte um den Wein, weil ja die Schüler oder Studenten auch gerne mal einen trinken und immer wenig Geld hatten, dass dann der Wirt eben gesagt hat, gieß den Wein zusammen, die Schüler kommen. Schüler schieler, beziehungsweise kann man auch sagen, der Schieler schielt ein bisschen mehr nach Weiß oder ein bisschen mehr nach Rot, weil ja die Farbe dort auch jedes Jahr ein bisschen anders ist, weil sie von beiden Rebsorten weißen und auch roten Trauben drin haben. Was genau reinkommt, das ist immer ein Geheimnis. Unsere Kellermeisterin ist also auch für uns jedes Jahr spannend, wie er schmeckt. Ist ein schöner Sommerwein, wir haben den trocken und halbtrocken ausgebaut. Ich habe heute mal den halbtrockenen mitgebracht.
Dieser Tag ist uns gewahr.
Welche Freude! Passend dazu war dies der sächsische Winzerchor Meißen. Bei uns geht's heute mit viel Freude immer der Traube nach. Und wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wein und Geschichte, das will was heißen. Unterwegs rund um Meißen. Willkommen im Elbland Dresden auf dem sächsischen Weinwanderweg. Auch wenn Wein heute unser Hauptthema ist, will ich durchaus erwähnen, dass hier in der Tourismusregion Dresden-Elbland auch Radeberg liegt, die erste deutsche Bierbrauerei. Und in der Nähe von Coswig befindet sich eines der größten Anbaugebiete für Aroniasaft, dessen Frucht ja an sich aus Nordamerika stammt. Und bei Meißen wiederum denkt man sofort natürlich an Porzellan und damit auch an Kaffee und Tee. Und hier in Meißen beginnt nun unsere Tour gemeinsam mit Beate Debernitz.
Willst du reisen? Reisen, komm nach Meißen. Meißen. Ob Wieslo oder Wiesener, auf so bestimmt noch schöner Porzellan.
Aber auch die sechste Etappe des sächsischen Weinwanderweges, die ja von Meißen nach Diesbach-Seuslitz führt, ist wunderschön mit Höhen, von denen aus man immer wieder Blicke auf die Elbe hat, wo man sich ausruhen kann an Sitzmöglichkeiten und wo neuerlich dann auch Audiostationen sich befinden. Da kann man über das eigene Smartphone, über das Runterladen des QR-Codes sich an der Stelle, wo wir jetzt sitzen, also Proschwitzer Katzensprung, einen O-Ton anhören. Prinz Lippe spricht da über die Weinhänge hier und über die Familie. Der nächste Punkt wäre dann die Seuslitzer Heinrichsburg. Das ist also in Diesbach-Seuslitz, dem Endpunkt des sächsischen Weinwanderweges. Und dort gibt es dann auch noch mal interessante Informationen. Das ist circa 15 Kilometer entfernt. Dadurch, dass man immer mal hoch und runter geht, mögen es auch ein paar Kilometer mehr sein.
Und wir haben hier diese Treppe, die quasi abbiegt vom Weinwanderweg nach unten.
Diese Katzenstufen oder der Proschwitzer Katzensprung soll vom Begriff her zurückgehen, wirklich auf eine Geschichte, dass eine Katze vom Hund geflüchtet ist, einen ganz weiten Sprung gemacht hat von einem Felsen zum anderen und da erfolgreich dem Ganzen entgangen ist. Also da gibt es keine spektakuläre Geschichte. Die Katzenstufen sind hier die Verbindung von den Proschwitzer Weinhängen runter zur Elbe und dann eben letzten Endes auch die Möglichkeit für Wanderer vom Weingut dann in die Altstadt zu wandern. Das würde jetzt von hier aus circa 30, 40 Minuten dauern. Also am Weinberg vorbei, 212 Stufen hinunter und dann ein Stück den Elbe-Radweg Richtung Brücke bummeln und dann über die Brücke ist man ganz schnell auf dem Meißner Marktplatz.
Wenn man auf dem Meißner Marktplatz ist, ist man mitten im Zentrum. Sehr schön restauriert wird die Stadt inzwischen.
Also wir sind wirklich ganz glücklich mit unserem Kleinod Meißen, ne, mit den vielen Renaissancehäusern, den schmalen Gassen, wo halt wirklich im Zweiten Weltkrieg nichts zerstört war und wir noch ganz authentisch zum Teil mittelalterliche Infrastruktur vorweisen können. Und da hat man dann als Höhepunkt eben den Burgberg, wo die Gassen und die Stufen mehr oder weniger alle hinaufführen. Oder wenn man von oben losgeht, natürlich bequemer, das Ganze hinunter. Und der Markt ist dann das Zentrum der Bürgerstadt Meißen. Finden auch viele Veranstaltungen statt. Weihnachtsmarkt, Weinfest, Töpfermarkt, Literaturfest. Also Meißen ist immer ein Besuch wert, ne? Diese Verbindung von Porzellan, Wein und ja, über 400 historischen Denkmalen. So viele Baukörper sind bei uns als Denkmale noch eingestuft.
Wir können natürlich Porzellan nicht unerwähnt lassen, die Manufaktur. Was kann man als Besucher da heute erleben? Ist es nach wie vor diese Schaumanufaktur, in der man in Etappen durchläuft?
Es sind tatsächlich noch diese fünf Räume, in denen man verfolgen kann, wie in einzelnen Handarbeitsschritten das Porzellan entsteht. Also es ist zunächst ein Einführungsraum, dann hat man die Möglichkeit, einem Dreher und Former über die Schulter zu schauen. Dann gibt es eine Bossiererin, die aus Einzelteilen eine Figur zusammensetzt für die Gäste.
Sehen Sie noch eine Verbindung zwischen Porzellan und Wein?
Es gibt natürlich Weinlaubdekor oder voller grüner Weinkranz, auch modernere Weindekore. Es gibt Weinbecher, Pokale. Es gibt einen Porzellanschlüssel, sowohl in klein als auch in groß. Aus der großen Variante hat früher August der Starke bei einem seiner ersten Besuche in der Porzellanmanufaktur Rotwein getrunken. Dieser Schlüssel hat Kultstatus in der Manufaktur. Wir sind jetzt hier in einem Ortsteil von Meißen, einem der schönsten vielleicht, mit Blick auf die Albrechtsburg und die majestätischen Türme des Doms. Wir sind in Proschwitz. Und das alleine schon, ein Dom neben einem Wohnschloss ist ein ganz einzigartiges Ensemble, was hier zu fotografieren einlädt, zum Verweilen einlädt. Abends ist diese Panoramasicht auf die Wiege Sachsens illuminiert und auch da sitzen die Leute noch und schauen nach gegenüber. Das ist einfach faszinierend.
Inzwischen kommen die Reisebusse hier en masse her. Das ist also wirklich ein Kultort geworden inzwischen.
Ja, das stimmt. Also wir bräuchten hier oben wirklich fast einen eigenen Parkplatz, weil das eben zum Ausflug Sächsische Weinstraße mittlerweile wirklich dazugehört. Diesen Blick hier vom Proschwitzer Katzensprung runter zum Burgberg und die ganze jüngere Geschichte eben der Familie zur Lippe, das fasziniert die Leute auch. Und nicht zuletzt ist es der Wein, den man hier trinken kann. Der trockene, frische Weißwein, auch ein paar halbtrockene, auch ein paar Auslesen dabei, also das volle Spektrum. Und da lässt man sich schon gut gehen. Das ist einfach diese Verbindung von Kulinarik, Natur und aber auch Kulturgeschichte.
Als ich mit Beate Debernitz auf dem Schloss Proschwitz ankam, zog sie ihr Handy und klingelte mal bei der Prinzessin an. Ja, sie hatte leider im Augenblick keine Zeit für uns, aber Prinz Georg zur Lippe kam höchstpersönlich zum Radioreiseinterview. Gleich bei uns. Hier ist Rias, Reben im alten Sachsen, entlang des Weinwanderweges an der Elbe. Alexander Tauscher aus dem Weinland zwischen Pirna und Diesbach-Soislitz. Wir sind weiter in der Tausendjährigen, in der Perle am Sächsischen Weinwanderweg in Meißen. Diesmal am Westufer der Elbe unterwegs und steigen jetzt den Proschwitzer Katzensprung hinauf. Am oberen Ende erreichen wir den Weinberg, der einmal als Sachsens schönste Weinsicht gekürt wurde. Der Ausblick über die Elbe zum Burgberg mit Dom und der Albrechtsburg. Auf diesem Hügel befindet sich Sachsens ältestes bewirtschaftetes Weingut, ein Schloss aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der heutige Hausherr hat blaues Blut in sich, aber das ist überhaupt nicht sichtbar und erst recht nicht spürbar. Prinz Georg zur Lippe kaufte ab 1990 Stück für Stück diese elterlichen Weinberge zurück. Ich traf ihn vor seinem neuen kleinen Zoo, kann man sagen, einem Wildgehege am Rande des Weinguts. Und nicht nur die Besucher haben viel Spaß mit den Tieren, auch der Prinz, hören Sie mal.
Ja, guck mal, das ist der Steinbock hier hinten, das ist ein Steinbock. Das Irre ist eben, wenn die Steinböcke mit den Muffeln sich erstmal irgendwie verbunden haben, dann ist das toll. Hier ist jetzt ein großer Muffel und direkt dahinter ist ein Steinbock. Und das hier ist jetzt ein ganz kleines Kälbchen, noch ein Damm, was hier mit dazwischen kommt, was keine Angst hat. Das ist das total Lustige dabei. Guck mal hier. Hier mal ganz frisches Gras. Kälbchen, komm. Richtig ist es Professor Dr. Georg Prinz zur Lippe, aber Prinz Georg sagen die meisten zu mir.
Ihr Beginn hier in Sachsen, damals noch ehemalige DDR, so in der Wendezeit, war ja nicht sehr einfach gewesen, als ich hier zurückkam.
Nee, das war nicht ganz einfach. Ich meine, für viele war ich erstmal der Exot, für viele war ich der fleischgewordene Klassenfeind, der hier aufgetaucht ist. Ja. Und wir haben aber nichts wiederbekommen, das heißt, wir haben also auch keinem anderen richtig auf die Füße getreten oder treten können auch. Wir haben dann Stück für Stück für Stück zurückgekauft und die Leute haben halt gesehen, dass ich meistens der Erste im Betrieb war und meistens auch der Letzte war, der wieder rausgegangen ist. Also die haben den arbeitenden Menschen erlebt und damit baut man eben peu à peu einfach Vertrauen auf. Und für mich war das eine Riesenaufgabe, aber auch eine Riesenchance und ich fühle mich hier pudelwohl. Also es ist für mein Leben genau die richtige Wahl gewesen, muss ich sagen. Und heute ist natürlich immer noch mal der ein oder andere, der ideologisch verblendet ist, der sagt, naja, der Prinz um Gottes Willen. Aber ich bin ein normaler Mensch wie jeder andere auch. Und das fassen die Menschen dann auf, wenn sie einen erleben. Und ansonsten ist es ein Klischeebild, ja.
Ich erlebe jetzt ja auch Hemd, Kurthose, ganz locker, also nicht wie ein Prinz, eher wie ein Bürgerlicher.
Ja, klar. Ich fühle mich auch überhaupt nicht prinzlich, sondern es ist einfach nur eine Familiengeschichte, die ich mehr oder weniger mittragen darf, aber mehr ist es ja auch nicht. Und jeder muss ja in seinem Leben seine Dinge gestalten, wie er sie gestalten möchte. Jeder muss irgendwo auch sich treu bleiben in seinen Gedanken, in seinen Ideen. Und hier will ich eben etwas versuchen, Weinbau erlebt zu machen. Wir haben oben eine Falknerei noch am Weinberg, wir haben hier das Wildgatter, wir haben die Winothek im Schlossbereich. Ich will einfach Menschen ein bisschen Freude mitgeben und ein bisschen Verständnis für die Natur mit rüberbringen. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und das funktioniert eigentlich auch recht gut.
Sie haben ja hier ein richtiges Erlebnisschloss fast geschaffen. Ja? Wir sehen ein Wildgehege vor uns mit Steinböcken, mit anderen tollen Tieren.
Ja, das ist eigentlich die Idee. Es ist zum Teil heimisches Wild, das sind Muffel und das ist natürlich auch Dammwild, was wir hier relativ viel in der Region haben, aber eben auch Steinböcke. Und das ist eben ganz spannend, wenn man quasi sehr verwandte Tierarten, wie zum Beispiel Muffel und Steinböcke zusammenbringt. Das ist eine Gewöhnungsphase, aber es funktioniert. Und hier sehen Sie ja so einen aus natürlichen Bruchsteinen entstandenen Felsen und das genießen die und klettern da oben drauf rum. Und die Menschen, wenn sie hier rumgucken, rechts und links, ganz viele, die hier sitzen und einfach mit ihren Kindern das genießen. Im Regelfall haben die auch alle hier ihr Fläschchen Wein dabei und genießen einfach Mensch, Natur und Genuss in Form von einem herrlichen, bodenständigen Getränk.
Und das dann auch jetzt in der Vinothek, auch sehr schön, ein Treffpunkt für Menschen mit, wir haben es gerade schon gesehen, orangen Räumen, sehr warmen Farben, auch gemütlichen Ecken.
Ja, da ist eigentlich die Idee, die, auch das ist so wohlfühlen. Ich will da, das Schlossgelände ist erstmal, sieht man Schloss, ja, da denkt man erstmal, oh Gott, ja. Wir haben aber hier den Park und Schlossterrain seit Jahrzehnten offen. Also kann jeder reinkommen, hier wird auch kein Eintritt gezahlt. Es ist einfach ein offenes Haus, ein offener Park. Und die Idee jetzt mit der Vinothek war die, dass aus dem ehemaligen Dienerhaus, in den ehemaligen Stallungen unten drin, haben wir eben eine Atmosphäre geschaffen, die nicht schlösslich ist, sondern die sehr bodenständig ist. Die Leute können sich ihren Liegestuhl dann abholen, können sich in den Park setzen, ihr Weinchen probieren. Und ich will einfach den Menschen ein bisschen aus der Hektik des Alltags heraus Freude und ein bisschen Energieaufladung geben. Und wenn man jetzt mal ins Mittelalter zurückgeht, wie solche Orte hier entstanden sind, ist man mit der Wünschelrute rumgegangen und hat Orte ausgesucht mit hoher Energie. Und das ist das, was ich eigentlich auch immer wieder mitkriege, wenn wir auch internationale Gruppen hier haben. Wir haben viele internationale Tagungen auch. Und dann sagen die, Proschwitz is a location of good vibrations, also der Ort der guten Schwingung. Und das nehmen die Leute wahr und die kommen also teilweise auch 3-4 Mal hintereinander am Wochenende hierher, weil sie sagen, das ist der Ort, wo ich meine Batterien wieder auftanken kann. Das ist Energie, das ist Schönheit, das ist Harmonie. Und das ist das eigentlich, was wir eben als, ich sag mal, Winzerfamilie rüberbringen wollen.
Proschwitz is a place of good vibrations. Ja, wir hatten echte gute Vibes mit diesem Prinz Georg, der nach dem Studium ja in München ein völlig unscheinbares bürgerliches Leben führte. Und auch hier in Sachsen auf dem Weingut seiner Familie, der packt ja an, ist völlig nahbar und auch sehr redselig. Und er sieht sich selbst durchaus auch als Handwerker. Gleich mehr von ihm. Vom Mund zum Ohr und stets aus dem Herzen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute im Weinland Sachsen. Wir sind in der Region Dresden-Elbland, bekannt für die vielen Schlösser, Burgen und weitläufigen Parks. Das Jagdschloss Moritzburg, umgeben von Wäldern und Teichen, ist wohl das berühmteste, aber nur ein Beispiel. Ich habe für diese Tour ein nicht ganz so prunkvolles Schloss ausgesucht. Ein Schloss mit einem weitläufigen, naturbelassenen Park, mit einem Wildgehege und einer Vinothek. Wein hat hier ja eine lange Tradition. Bis zur Reformation befanden sich die Proschwitzer Weinhänge im Besitz des Bischofs von Meißen. Hier wurde ein großer Teil des Messweins für ganz Sachsen produziert. Und der heutige Hausherr, Prinz Georg zur Lippe, der ist gewissermaßen auch ein echter Winzer.
In Weinstephan habe ich 4 Semester Weinbau gemacht. Und ich habe dann mittlerweile einfach viele, viele, viele Jahre einfach auch dazugelernt. Und ja, mittlerweile bin ich seit auch vielen Jahren Ausbildungsbetrieb und bilde also selber auch aus. Bin also in medias res drin. Also ich behaupte jetzt mal ganz frech und dreist, es gibt keine Arbeit, weder im Weinberg noch im Keller, die ich nicht selber auch machen kann. Aber es gibt natürlich immer Leute, die es besser machen können. Also wir versuchen da auch eine gute Kombination zu finden zwischen, sagen wir mal, den eher akademisch ausgebildeten Kollegen und den eher technisch ausgebildeten. Also zum Beispiel der Kellermeister, der erste Kellermeister, hat in Frankreich Önologie studiert und ist da ganz fit und munter drin. Und sein Kollege hat bei uns im Betrieb gelernt, hat eine Technikerausbildung in Weinsberg gemacht und ist einfach ein super Praktiker. Die beiden spielen wunderbar zusammen. Oder im Weinberg, der Chef ist Önologe, hat in Geisenheim studiert, hat aber auch noch einen landwirtschaftlichen Abschluss gemacht. Und seine Kollegin in dem Fall hat in Veitshöchheim Weinbautechnikerausbildung gemacht. Und das ist toll, dann hat man Pragmatiker und man hat ein bisschen, sagen wir mal, auch in anderen Sphären Schwebenden. Und damit kriegt man eigentlich immer kreative Dynamik in den Betrieb rein. Und das brauche ich. Wir wollen ja Zukunft gestalten, wir wollen ja nicht Vergangenheit beleben.
Also sind Sie was, ein Handwerksmeister, der ausbildet?
So ein bisschen in die Richtung, ja. Also Weinbau ist ein Handwerk, weil die meisten Arbeiten werden mit der Hand gemacht, ja. Das Schneiden, das Putzen, alles, was da im Rebstock passiert, ist Handarbeit, im Keller auch. Und das ist das, was mich mal ein bisschen immer so traurig macht, dass die Deutschen gar nicht mehr verstehen, dass auch unsere Handwerker, die wir im Weinberg haben, auch Geld verdienen müssen, ja. Weil eigentlich geht es ja auch darum, dass man dieses Handwerk ehrt und sagt, jawohl, toll, da gibt es noch Leute, die können als Zimmerer einen tollen Dachstuhl hinbringen oder die können als Schreiner einen super Tisch bauen. Und so ähnlich ist es beim Weinbau auch. Es ist aber für viele gar nicht mehr wahrgenommen, diese intensive Arbeit mit der Natur. Und das möchte ich hier eben auch ein bisschen rüberbringen, dass die Menschen sehen, oh, da ist ja viel zu machen, da ist ja zu schneiden und so weiter. weil der deutsche Wein aus meiner Sicht, wenn man das international vergleicht, einfach viel zu geringpreisig ist, nicht? Aber das kriegen wir vielleicht irgendwann mal in zwei Generationen wieder hin.
Ist Ihre Frau auch mit an uns im Weinberg?
Im Weinberg ist sie häufiger einmal mit dabei, aber sie ist ansonsten Journalistin und ist damit Vollblut dabei und hilft aber hier ganz, ganz viel mit, auch Veranstaltungen hinzukriegen. Und ja, weil da sind wir auch so ein bisschen diejenigen, die dann halt irgendwie den Conferencier spielen müssen. Und das macht sie super gut und hat einen sehr guten Blick auch für Marketing und für Zukunftsorientierung. Und was für mich toll ist, sie hat verstanden, was ich machen will. Ich will einfach diese Mensch-Natur-Beziehung einfach wieder auf ganz andere Beine stellen. Und da ist sie voll hinten dran und unterstützt mich.
Sie ist ja, kann man sagen, mit Fug und Recht mindestens genauso prominent inzwischen als Fernsehgesicht des MDR, Gründerin mit quasi, ja. Als Zuschauer kenne ich sie noch, 1930, ja. MDR aktuell.
Der Rücktritt von Berti Vogt beschäftigt die ganze Fußballnation. Schon blühen die Spekulationen, wer die Fußballelf übernehmen soll. Unsere Themen. Regierungspoker, russisches Parlament erteilt Jelzins Kandidat.
Das war ja meine Einwendung noch in die Vorgängersendung von MDR aktuell, noch damals in die Länderzeit, also in der Vorphase des MDR, damals noch DFF. Ich fand sie sehr charmant, tolle Stimme, seriös und freue mich, dass ich sie heute noch im Nationalen Hörfunk als Korrespondentin aus Sachsen immer wieder hören kann.
Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann, auf Wiedersehen.
Viele werden gar nicht wissen, dass sie gar kein Ossi ist. Ne?
Nein, nein, also sie ist auch hier mittlerweile 30 Jahre fast auch schon hier und die fühlt sich pudelwohl und ich meine, die Eltern leben in Potsdam und also es ist eigentlich schon völlige Normalität und sie liebt eben diese Region und versucht eben auch, ja sagen wir, Menschen herauszufinden, die irgendwie ein bisschen was Besonderes machen und da bietet Sachsen natürlich ein Wahnsinnspotenzial, weil wir haben hier eine unheimlich hochwertige Handwerkerqualität, dieses Innovationspotenzial, wenn man nach Freiberg in die Uni geht, ja, da sitzen wirklich Leute, die erfinden täglich irgendetwas, ja, und sind stolz darauf. Und wenn man die Chipindustrie sieht, also ich glaube, Sachsen hat eigentlich eine tolle Zukunft, aber aufgrund der Menschen, die hier leben.
Sie sind ja ein lebendes Beispiel. Gibt es eigentlich viele Fans, solche Omas, die dann kommen und sagen, ach Frau Gerlach, ich würde Sie gerne mehr. Hallo, ist auch zu Ihnen.
Nee, das gibt es ganz, ganz viel, ganz viel. Ne? Und die wird immer wieder erkannt und das finde ich eigentlich auch sehr witzig. Ich bin natürlich dann immer ein bisschen peinlich berührt, wenn jemand auf Älteres auf mich zukommt. Sagen Sie mal, Herr Gerlach, wie geht's denn Ihnen? Nein, Moment, stopp. Nein, also, ich bin nur der Mann dazu. Na, aber das sind Sie doch, der Herr Gerlach. Also das passiert schon häufiger. Das heißt,
die wissen im Prinzip gar nicht, wer Sie sind, sondern
die wissen eher, wer meine Frau ist. Ja.
Mann von der Gerlachen.
Genau so ist das nicht. Also ist schon echt herrlich, aber macht Spaß. Ja. Und also ich kann Ihnen nur sagen, also ich habe die richtige Aufgabe gewählt und ich merke einfach, wenn man die Menschen mitnehmen kann und die merken dann, okay, das ist alles normal, es ist nichts Abgedrehtes hier. Ja. Und dann hat man eigentlich die Herzen gewonnen.
Schön, war sehr schön, Sie zu treffen hier. Ne?
Dankeschön.
Wir haben uns beide fest vorgenommen, uns noch einmal zu treffen. Dann hoffentlich auch mit der Prinzessin, seiner charmanten, reizenden Gattin Alexandra Gerlach. Sachsens Glanz und Sachsens edle Tropfen. Rund um Dresden sind wir heute unterwegs, auf dem Weinwanderweg an der Elbe. Alexander Tauscher mit dem Radioreisemikrofon. Grüße Sie. Übrigens verläuft parallel dazu der Elbradweg, der natürlich weiter über Torgau bis nach Hamburg verläuft. Mit dem Rad kann man ja sehr schnell mal einen Abzweig machen, zum Beispiel auch auf eine Tour durch die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Wir radeln derweil gedanklich jedenfalls von Meißen zunächst nochmal zurück, flussaufwärts. Zwischen Meißen und Coswig, da verläuft dieser Radweg auf einer sehr, sehr schönen Elbaue entlang. Und in Coswig selbst bietet sich unter anderem ein Besuch in der geschichtsträchtigen Villa Theresa an. Noch ein paar Kilometer flussaufwärts wartet in Radebeul der redselige Winzer Thomas Teubert mit seinen Weinbergsgeschichten auf uns.
Das Highlight, die Spitzhaustreppe in Radebeul. Also ein ganz beliebter Punkt ist das hier, dass man die Treppe hoch und runter mitten durch den Weinberg geht. Und wenn Sie den einen oder anderen Schlaumeier fragen, wie viele Stufen hat denn die Treppe, dann kommt zur Antwort 365. Natürlich, ist ja vom August ein Starken. Ja, aber wenn wir dann mal die Treppe hochwandern und zählen und verzählen uns nie, kommen wir auf 397. Nun fragt man sich natürlich, wie kann man sich so verzählen? So viel Wein kann man ja gar nicht trinken. Aber es ist so, was der liebe August einmal gesagt hat, dass ist in Stein gemeißelt oder genetisch veranlagt bei den lieben Sachsen. Und deswegen, es sind 365 Stufen, wollte der August der Starke mal haben. aber nicht an der Stelle, wo heute sich die Treppe befindet, sondern ein kleines Stückchen hier daneben, wo die Mauern sind, wollte er hoch zu einem kleinen Lustschloss wandeln. Und diese bombfortunöse barocke Lusttreppe, die sollte wirklich 365 Stufen haben und sollte also dort hochführen. Allerdings ist die Treppe zu Lebzeiten vom Augustenstorgen nie gebaut worden und erst Pöppelmann, der Zwingerbaumeister von Dresden, hat dann später, als der liebe August schon tot war, den Auftrag bekommen, hier eine Treppe zu planen. Und er hat gesagt, ja, der liebe August ist nur Hobbyarchitekt, mit 365 Stufen kommen wir nie hoch, wir brauchen also mindestens 390 und heute hat die Treppe also 397 Stufen.
Führt hinauf zu einer schönen, wie kleinen Kapelle.
Ja, das heißt Muschelpavillon, das bildet den Abschluss von dieser Treppe und interessant ist, dass der Höhenunterschied an dieser Treppe paar 80 Meter beträgt. So, und der ein oder andere Sportler, der wird vielleicht hellhörig, wenn er hört, Höhenunterschied, paar 80 Meter, könnte man doch ein Event draus machen. Und siehe da, man hat es einfach mal 100 genommen und hat ausgerechnet, wir kommen auf 8.848 Meter. Und das ist welcher Berg? Mount Everest. Und deswegen gibt es also hier im April den berühmten Mount Everest-Lauf, nur also schon weit über 15 Jahre. Und die Sportler rennen oder laufen oder gehen, je nachdem, 100 Mal die Treppe hoch, wieder runter, hoch, wieder runter. Aber kriegen Sie jetzt keine Panik, es ist ganz gemütlich, die haben nämlich 24 Stunden Zeit. So. Mittlerweile sind die Schnellsten sogar schon nach 17 Stunden fertig. Wahnsinn. Es ist also ein Wettbewerb, wo man also einmal auf Schnelligkeit probiert und die anderen sagen, ich bin zwar nach 17 Stunden fertig, aber ich mache trotzdem weiter. Es sind ja 24 Stunden angesetzt und da ist man mittlerweile schon also bei weit über 130 Mal angekommen. Wie ein Uhrwerk, hoch und wieder runter.
Wir sehen hier gerade so einen jungen Mann in kurzen Sporthosen. Ich dachte schon, der trainiert hier.
Die trainieren wirklich, das geht das ganze Jahr über.
Die letzte Weinprobe dieser Tour.
Also wir hatten ja am Anfang mit dem Goldriesling angefangen. Ne? Das war der kleine Durstlöscher, der Frühstückswein. Und jetzt hören wir mit einem Premiumwein auf, nämlich was Sachsen am besten kann, Traminer. Weich, samtig, zart, Radebeuler Lösnitz, Einzellage. Und Sie sehen schon an der Flasche, wir haben eine ganz besondere Flaschenform, nämlich die berühmte Sachsenkeule. Eine bauchische Keule. Wenn Sie heute in eine Vinothek gehen, sehen einen Boxbeutel, jeder weiß, es ist fränkischer Wein. Und so sollte man, wenn man die Sachsenkeule sieht, sofort sehen, es ist ein sächsischer Wein.
Koste mal die Sachsenkeule.
No. Also ein sehr kräftiger, sehr gehaltvoller Wein. Wir haben hier auch stolze 14% Alkohol drin. Ein wunderbares Rosenbouquet. Ne? Also das ist schon was Außergewöhnliches.
Genau. Und nicht so süß.
Es liegt ja immer am Kellermeister, wo er sagt, mit der Gärung, ich höre auf. Ja, und trinken tun wir jetzt den wunderschönen Wein an dem Punkt, wo ich Ihnen also mal einen kleinen Blick zeigen wollte auf die Ursprünge des sächsischen Weinbaus. Und zwar schauen wir hier vom Goldenen Wagen aus rüber auf die andere Elbseite und dort drüben haben wir einen kleinen Hügel. Und dieser kleine Hügel heißt die Liebenecke. Und derjenige, der uns den Wein gebracht hat, hat dort auf diesem Hügel seine liebste Zeit verbracht, deswegen Liebenecke. Und das war Bischof Benno. Wenn Sie an die Mosel kommen, der Wein, wer hat den Wein an die Mosel gebracht, sieht man an jeder Ecke Trier, Römerstadt. Die Römer haben den Weinbau an die Mosel gebracht. Nach Sachsen haben wir die Römer nicht gelassen, weil wir haben sie ja mit der Sachs, mit unserem Hieb- und Kurzschwert, was wir vom Sachseco noch kennen, haben wir sie ja verjagt. Bischof Benno, dieser liebe Bischof, hat uns also den Wein gebracht. Er hat 1066 da drüben schon mal gepredigt über den Weinbau. Allerdings haben die Bauern dann doch nie so losgelegt mit Wein. Und er hat dann irgendwann gesagt, dann muss ich die Sache eben selber in die Hand nehmen. Und so sagt man, er soll mit seinem Bischofsstab an eine schöne Stelle bei Meißen gegangen sein und hat dann das Wunder des Weines vollbracht. Und das geschah ganz einfach. Er hat den Bischofsstab genommen, hat ihn mit Schwung in die Erde gestoßen und hat dabei ausgerufen, es werde Wein. Und da gab es Augenzeugen, die haben gesehen, es hat sich sofort die erste Rebe dran hochgerangelt. Und so ist der Weinbau nach Sachsen gekommen.
Es werde Wein sein, sagte man in Sachsen. Es wird ein Wein sein, singt man in Wien. Der Wein muss sein, auch noch im Finale unserer Wanderung entlang der Elbe. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute im Weinland Sachsen unterwegs auf dem sächsischen Weinwanderweg. Zu einer guten Weinregion gehören natürlich gute Weinlokale. Das macht für mich den Reiz aus. Ich liebe beispielsweise die südsteirische Weinstraße wegen der vielen Straußenwirtschaften oder auch die Region zwischen Baden und Wien. Da braucht sich jedoch das Weinland Sachsen nicht zu verstecken. Auch wenn hier sicher nicht die Schrammeln klingen, so laden auch hier in Sachsen Straußenwirtschaften und Vinotheken zum Einkehren ein. Wir kehren nun am Ende unserer sächsischen Weinwanderung bei unserem Gastgeber Thomas Teubert ein und besuchen zuvor eine ehemalige sächsische Weinprinzessin an einem historischen Ort. Anna Beunig begrüßt uns in der Hoflößnitz, einst ein kurfürstliches Weingut und Rückzugsort der Wettiner, dessen Ursprung bis ins Jahr 1401 zurückreicht.
Ein Gläschen Wein und du, leise Musik dazu, bei unserem Rendezvous.
Von 2015 bis 2017. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht.
Erklären Sie uns mal den Unterschied zwischen Weinkönigin und Weinprinzessin.
Ja, also es ist ja ein Stimmverfahren. Also das Publikum darf sozusagen mitwählen. Und wer die meisten Stimmen aus dem Publikum nach der Wahlgala erhält, wird eben Weinkönigin. Und dann folgen die Weinprinzessinnen, weil in dem Amtsjahr gibt es über 250 Termine, ist allein leider nicht zu bewältigen. Und deswegen werden der Weinkönigin immer noch 2 Prinzessinnen an die Seite gestellt.
Ah, Unterstützung.
Genau.
Quasi wie mit einem Ministerrat, ja?
Genau. Die Hoflößnitz, einzig biologisch zertifiziertes Weingut in Sachsen. Und seit Mai 2016 haben wir hier das Besucher- und Informationszentrum Sächsische Weinstraße eröffnen können und haben hier alle 35 Haupterwerbswinzer ausgestellt.
Biologisch heißt, Sie verzichten auf was alles?
Auf Pestizide. Na, also wir arbeiten im Weinberg rein biologisch. Wir müssen genauso den Wein behandeln, den Wein pflegen, aber wir haben eben andere Mittel, mit denen wir in den Weinberg gehen können.
Es war schon dunkel, als ich durch Dresdens Vorstadt ging. Ich hatte Durst, deshalb zog's mich zu ner Kneipe hin. Ich trat hinein und bestellte mir einen Schoppen Wein.
Jetzt haben wir zum Abschluss also unser Ziel erreicht, Weinkeller am Goldenen Wagen. Das ist mein kleines Reich hier. Ich bin also Hobbywinzer und Weingästeführer und freue mich also immer wieder, wenn Gäste zu uns kommen. Ich habe 5 Fässer bei mir im Keller stehen, wo man den Wein sich selber zapfen kann. Das ist so ein bisschen die Besonderheit. Ansonsten vertreiben wir die Weine der Kollegen, die unsere Nachbarn sind, Weingut Aust, Weingut Große, die Hoflößnitz natürlich und besonders auch die Winzergenossenschaft mit den vielen Weinen, die wir hier haben. Wir sind eher so eine Art Straußwirtschaft, vielleicht auch bekannt unter dem Namen Besenwirtschaft. Allerdings haben wir länger offen, also sind in der glücklichen Lage, Steuern zahlen zu dürfen. Die Straußwirtschaften sind ja in der glücklichen Lage, dass sie also solange sie unter die Kleingewerberegelung fallen, dass sie da also steuerfrei sind, aber eben nur auf 4 Monate im Jahr begrenzt. Und wir haben ein bisschen länger auf. Wir haben von Ostern bis Oktober unseren Weinkeller geöffnet.
Und Sie dürfen auch was Warmes anbieten, ne? Weil die Straußenwirtschaft in Österreich ja meist nur kalte Speisen anbieten dürfen.
Genau, das ist richtig. Wir haben also ein etwas größeres Programm, aber legen großen Wert drauf auf volkstümliche Preise und vom Charakter her, von der ganzen Art und Weise her, eher, sag ich mal, für den Touristen wie in der Straußwirtschaft. Wir sind also so, sagen wir mal, auf mehreren Standbeinen verteilt. Einmal dieser kleine Weinausschank hier an der Spitzhaustreppe. Zum anderen die vielen Wanderungen, Verkostungen, Weinbergsführungen, was wir machen. Und natürlich auch zu den Stadtfesten und Weinfesten in Dresden, Leipzig, Chemnitz sind wir auch vertreten mit einem kleinen Stand. Dort immer in Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft aus Meißen.
Für mich war das heute sehr aufschlussreich. Ich war noch nie hier gewesen in dieser Region und diesen Weg zu laufen, der ja so pittoresk teilweise auch ist. Das sieht man von unten gar nicht. Wenn man die Bundesstraße zwischen Radebeul und Meißen fährt, sieht es schön aus, aber dass es dann so verwinkelt ist und so malerische Weinberge mit diesen Mauern, das ist schon sehr schön. Ne?
Wir erleben das also ganz, ganz oft bei Touristen, die aus was für Gründen auch immer hier nach Sachsen, nach Dresden kommen, Radebeul, machen dann hier so einen Abstecher, wollten eigentlich nach Moritzburg oder vielleicht auch ins Elbsensteingebirge und sehen rechts und links die Hänge und dann gerade hier an der Südseite diese Weinberge und sind ganz fasziniert und beeindruckt und sagen, hätte man nie gedacht, dass es hier Wein gibt. Hängt aber natürlich verständlicherweise auch damit zusammen, dass wir eben sehr, sehr wenig Wein haben und wir wissen, dass er gut schmeckt, also trinken wir es meistens selber.
Deswegen sichern Sie sich doch bitte Ihr Glas sächsischen Wein, bevor ihn die Winzer selbst wegtrinken. Aktivurlaub mit Genuss. Was will man mehr? So hatte es die nette Carla Kallauch, Sprecherin von Dresden Marketing, in meiner Einladung formuliert. Noch etwas mehr bieten wir Ihnen, nämlich die kostenfreie Urlaubsverlängerung. Unsere Radioreise ins sächsische Elbland steigt ganz aktiv hoch zur Albrechtsburg in Meißen. Und außerdem machen wir darin eine lange Genusspause auf Schloss Wackerbarth. Auf dem sächsischen Weinwanderweg bieten wir Ihnen flussaufwärts weitere Radioreisen. Gleich 2 Sendungen bringen Sie nach Dresden. Eine ganz klassisch zu den Höhepunkten von Semperoper bis Frauenkirche und eine andere stellt Ihnen das Barockviertel vor. Und wenn Sie mit uns weiter in die Sächsische Schweiz reisen, dann lernen Sie auf einer Radioreise eine Weinkönigin aus Pirna kennen und können in unserer anderen Radioreise mit uns auch ganz genussvoll Pirna entdecken, nämlich den Startpunkt dieses sächsischen Weinwanderweges. Alles zu finden unter www.radioreise.de. Hier gibt es neben den Podcasts auch die Bilder und die wichtigen Infos dieser Region in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und damit nehmen wir Abschied vom Weinland Sachsen. Ich sage goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, gülgül, dobijenje, ayowamba, desudanya, marhaba, shalom und in Sachsen natürlich tschüssi, macht's gut.
Das war die Radioreise ins Sächsische Elbland. Ich bin die Beate Debonitz und sage schönen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass wir Sie neugierig gemacht haben auf eine Genusstour an die Sächsische Riviera, in das Sächsische Elbland. Es ist besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, es nicht genossen zu haben, hat Boccaccio mal gesagt.
Liebe Hörer, hier ist nochmal der Prinz Lippe aus Broschwitz. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Tag. Denken Sie positiv, genießen Sie das. Und hoffentlich haben Sie diese Reise ein bisschen in sich aufgenommen und kommen wirklich an den Ort des Geschehens. Herzliche Grüße, Georg Lippe.
Jana Niehoff wünscht Ihnen eine schöne Zeit und ich möchte Ihnen noch einen Weinspruch mit den Weg geben. Wasser macht weise und fröhlich der Wein, drum trinke beides, um beides zu sein. In diesem Sinne, immer einen guten Wein im Glas.
Genießen Sie guten Wein, bleiben Sie gesund. Ihre Anna Bräunig, ehemalige Weinprinzessin.
Jetzt haben wir also unsere Weinreise hinter uns gebracht. Ich möchte mich also recht herzlich von allen Hörern verabschieden und noch einen kleinen Rat möchte ich mit auf den Weg geben. Wenn mal irgendein Arzt zu Ihnen sagt, Sie sollten doch nicht so viel Wein trinken, er hat schon ein bisschen recht, die Menge macht das Gift, das ist wahr. Aber ganz auf Wein verzichten sollte man nie, weil auch wenn die Ärzte anderer Meinung sind, es gibt wirklich auf der Welt viel, viel mehr alte Weintrinker, als es alte Ärzte gibt.
Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.